Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von unserem Weihnachtsmarktradio-Podcast. Heute mit einem Mann, wo mir der Aussprache des Nachnamens bestimmt schwerfällt, weil sie ist eine ganz spannende Aneinanderreihung von Buchstaben. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Ich bin der Marco Worms und Markus
Pschuske.
Danke, dass du mir hilfst, lieber Markus. Ja. Das wird Brzuske geschrieben, ne?
Das ist richtig, ja, genau. Meine Großeltern, die kommen aus Breslau, die hat es nach dem Krieg hierher verschlagen.
Ja.
Und deswegen habe ich heute den Namen. Ich bin aber Söflinger.
Also aus Breslau. Und wenn ich dir jetzt sage, also erstmal, liebe Zuhörer, liebe Podcast-Hörer, der Markus und ich, wir haben uns erst vor ein paar Tagen so richtig kennengelernt, aber es war eine tolle Veranstaltung, oder?
Es war sehr schön, ja. Wir hatten einen schönen Abend.
Es war ein netter Abend.
War eine tolle Gruppe und wir hatten Spaß, ja.
Ja, und wir haben uns da irgendwie so connected, dass wir gesagt haben, komm, lass uns duzen. Wir sind vermutlich auch so ein bisschen ein Alter, natürlich bist du jünger als ich, das muss ich ja jetzt sagen.
Das glaube ich nicht. Ich bin ein klassischer 68er.
Ja, ehrlich, du bist Baujahr 68? Ja. Ja, jetzt bin ich doch beeindruckt. Ich bin Baujahr 75 und dann siehst du noch jünger aus als ich, ey.
Dankeschön.
Dann müsstest du mir ja fast das Sie anbieten. Oder ich dir das Du. Okay, und wenn ich dir jetzt sage, dass meine Familie tatsächlich auch aus Polen stammt, zum Teil, also zu 50%, und zwar aus einer kleinen Enklave in der Nähe von Warschau. Und mein Geburtsname ist nämlich nicht Worms, ich habe den Namen meiner Frau angenommen, mein Geburtsname ist Graf mit 2 F.
Ja, cool. Ne? Da also haben wir schon eine Gemeinsamkeit.
Ja, das ist total, also der andere Teil kommt irgendwie so ein bisschen aus dem Thüringischen. Du bist in Söflingen auch geboren, oder?
Ja, ich bin, also ich habe auch 50% Ulmer Gene. Nee, 25% Ulmer Gene.
Was ist
in
noch
mir, weil 25% ist meine Großmutter mütterlicherseits. Ja. Die kommen tatsächlich, stammt hier aus Ulm.
Ja.
Die hat hier am Münsterplatz gewohnt.
Ja, Wahnsinn.
Und mein Großvater, der kam aus Baden, also ein Badenser sozusagen.
Gab es ja damals tatsächlich solche,
ja, genau,
erlaubten und die Heiraten?
Und die anderen 50%, die kommen aus Breslau, wie gesagt, ja, genau. Und ich bin in Söflingen geboren.
Ja. Und was hast du für einen Werdegang gemacht? Weil, oder bist du schon immer Geschäftsführer von den Dietenbrunner Mineralbrunnen? Denn das bist du nämlich.
Nee, natürlich nicht. Also ich, nach dem Abitur und Bundeswehr habe ich dual studiert. Und zwar hier in Ulm bei einer Ulmer Firma im Donautal, bei der damals noch Schwäbischen Glashandelsgesellschaft. Genau, und dann hat mich mein Weg über den Lebensmittelhandel und Getränkehandel am Schluss bis nach Dietenbrunn geführt. Ja.
Dietenbrunn. Wir kommen gleich nochmal auf Dietenbrunn, weil das ist ja wirklich für mich total spannendes Thema. Aber ich habe gerade was gehört, was mich schon wieder getriggert hat, weil ich bin nämlich auch aus dem Lebensmittelhandel. Wo genau hast du denn gearbeitet? Bei welchen Firmen?
Komm,
wir machen jetzt mal hier mein Haus, mein Boot.
Okay, also
wo warst du überall?
Dann sehe ich jetzt die erste Karte.
Ja, los.
Ich war, glaube ich, 5 oder 6 Jahre bei Lidl.
Ja.
Genau, und war hier als Bezirksleiter, hieß es damals, tätig. Okay. Und hatte sogar hier in Ulm am Münsterplatz die Filiale betreut, die hier war, ja.
Genau. Sensationell.
Ja, genau. Ja, und dann bin ich wieder zurück zum Glas. War dann noch 2 Jahre als kaufmännischer Leiter und bin dann eigentlich in den Getränkeeinkauf gegangen. Bei Fristo, bei den Getränkemärkten.
Erst. Die kennt man, ja.
Ich habe da den ganzen Einkauf gemacht. Für die Bier, alkoholfreie Getränke und so weiter, was es noch gibt, Säfte und so weiter. Und dann bin ich zur Gefaco, das ist eine Getränkekooperation, da gibt es auch hier Händler in der Gegend. Und habe da auch den Einkauf geleitet. Ja, und so bin ich dann irgendwann mal auf die andere Seite.
Der Macht.
Der Macht gekommen, ja, genau. und mache das jetzt seit 10 Jahren. Ja.
Seit 10 Jahren bist du jetzt der Geschäftsführer. Mhm. Wohnst du denn jetzt auch in Schwendi oder bist du in Ulm und Sülflingen treu geblieben?
Nee, also ich bin dann so aus Ulm raus, sind meine Eltern nach Aufheim, also bei Senden gezogen. Mhm. In der Schule war ich am Schluss in Illertissen und in Illertissen bin ich auch hängen geblieben. Auch wir wohnen seit 25 Jahren in Tiefenbach, das ist ein Stadtteil von Illertissen. Ja. Fühlen uns dort sehr wohl. Ja, und es war mir eigentlich auch immer wichtig, dass wir als Familie dort einen Ankerpunkt haben. Ja.
Also wohnst du jetzt in Bayern?
Jawohl, ich bin ein Bayer. Ich bin kein Bayer.
Nein, du bist kein Bayer, aber du wohnst in Bayern.
Ja, genau.
Das muss man schon mal festhalten. Ja. Ja, du hast ja jetzt deine Karten auf den Tisch gelegt, dann fange ich mal an.
Okay.
Bist du bereit?
Klar.
Ausbildung gemacht bei der Rewe. Mhm. 1992. Dann habe ich meine Weiterbildung auch bei der Rewe gemacht. Führungskräfteentwicklungsprogramm hieß das damals. Wunderbares, langes Wort. Habe dann meinen Zivildienst gemacht, weil ich ausgemustert worden bin. Mhm. Ich bin halt irgendwie zu groß gewachsen und irgendwie, ja, passt in keinen Panzer rein und so. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht bei der Spar.
Oh.
Ja, dieses kann nur ein Kenner sagen, weil er genau weiß, hartes Brot, ja, war es. Bin leider pleite gegangen mit dem Geschäft. Und zwar war das genau in dem Wechsel, als die Spar sich aus Deutschland zurückgezogen hat. Und bin dann tatsächlich zu Kaufland gewechselt, allerdings in Aachen. Da waren wir dann möglicherweise, nee, du bist ja viel, ach, du bist ja... Du bist ja älter, das vergesse ich immer. Ja, also wir waren zumindest bei den Neckars-Ulmern mal eine Zeit lang auch. Und dann da war ich waren Bereichsleiter und stellvertretender Hausleiter in Aachen. Und dann hat mich tatsächlich Aldi noch geschnappt. Mhm. Und dann bin ich über Aldi Süd nach Aldi Nord wieder zurück nach Dresden. Und dann bin ich zum Radio.
Das war eine gute Entscheidung, glaube ich.
Glaube ich.
Also ich kann mich erinnern, ich war zweimal in Neckarsulm, in dem Turm da oben,
wo
Lidl war, ganz oben, da war die Chefetage. Da hatte ich immer ein Vorstellungsgespräch und habe zweimal abgelehnt. Und beim dritten Mal dachte ich mir, naja, okay, jetzt musst du irgendwo anders hingehen.
Wieso konnte man dich denn ablehnen? Ich bitte dich.
Ich habe abgelehnt.
Du hast abgelehnt. Ja. Ah, ich verstehe. Alles klar, Entschuldigung, wollte gerade sagen.
Ja, ja.
Jemanden wie dich haben die nur mit Kusshand genommen.
Ja.
Die haben ja selbst mich genommen.
Aber dann hatten wir ja zeitweise mal den gleichen Arbeitgeber jedenfalls. Ne?
Also ich muss sagen, Entschuldigung, wenn es jetzt so ein bisschen privat wird für die Zuhörer, aber es ist schon, das kann man auch mal so ein bisschen erzählen. Es war schon eine spannende Zeit im Einzelhandel. Aber ich habe mich am Ende jetzt fürs Radio entschieden, weil es immer noch anstrengend ist, aber deutlich entspannter. Mhm. Also es ist Einzelhandel. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der da heute noch arbeitet. Ich habe noch sehr viele Freunde dort in der Branche, teilweise noch bei Kaufland. Manche sind bei Netto oder sonst wo jetzt untergebracht. Aldi natürlich. Ich ziehe meinen Hut, was die tagtäglich leisten. Und ich ziehe natürlich auch meinen Hut von Menschen wie dir, die mit dem Einzelhandel immer zusammenarbeiten, weil ihr seid ja irgendwie auch in einer Gemeinschaft, wenn man so
sagt. Ja, genau. Also das war für mich schon auch ein entscheidender Punkt damals. Da hatte ich mich dann für den Mittelstand eigentlich entschlossen, weil das war ja schon ein Konzern, der europaweit tätig war. Und ich habe mich dann damals für den Mittelstand entschieden und bis heute bin ich da geblieben. Ja, genau.
Hast du das berühmte Lidl-Auslandsjahr gemacht? Oder,
Fast.
Ja, ja. Genau, das war auch bei mir am Ende dann so ein bisschen das Thema. Also die Weiterentwicklung hätte dann ins Ausland, aber das war dann familiär nicht mehr so machbar. Aber war eine spannende Zeit.
Ja.
Okay. Und jetzt lass uns doch mal ein bisschen über Dietenbronner reden.
Gerne,
Dietenbronner ist... das eigentlich ein Familienunternehmen? Weil du sagst ja Mittelstand. Mhm. Der Mittelstand in Deutschland ist oft familiär. Ist das bei Dietenbronner auch so?
Ja, Dietenbronner ist an sich ein Familienunternehmen. Das gibt es jetzt fast 100 Jahre. Ja. Und die Familie ist sehr eng verbunden mit dem Mineralbrunnen, aber nicht operativ tätig im Mineralbrunnen seit 50 Jahren etwa. Und seitdem gibt es immer einen Geschäftsführer, der die Geschicke des Unternehmens lenkt dann. Und ja, da habe ich jetzt das Glück, dass ich da bin. Es ist ein sehr angenehmes Arbeiten, weil man auch mit den Familienmitgliedern sehr engen Kontakt hat und einen sehr guten Austausch eigentlich.
Und für einige, die es vielleicht nicht wissen, Dietenbronn ist ein kleiner Teilort von Schwendi.
Ganz wichtig, ja. Das wissen heute viele noch nicht. Also Dietenbronner Mineralwasser kennen viele als Marke, aber wissen eigentlich nicht, wo es herkommt. Und es kommt aus Schwendi, also so 30, 35 Kilometer vor den Toren von Ulm. Mhm. Da sind wir zu Hause, genau. Und da befindet sich unsere Quelle. Und logischerweise ist der Betrieb dort, wo die Quelle ist. Und das ist halt das kleine Örtchen Dietenbronn.
Ich war sogar ganz am Anfang meiner Karriere bei Donau 3 FM, meine ich sogar, da hätten wir uns kurz mal gesehen, da habe ich irgendwas bei dir abgeholt oder abgegeben.
Ja, da hatten wir ein Schülerprojekt, da hatten die ein Getränk gemacht, ja, genau.
Siehste, und du kannst dich noch dran erinnern und ich nicht mehr. Das ist Schande auf mein Euge. Schande über mich. Schande. Du weißt es
nicht
noch.
Nicht so schlimm.
Du weißt es noch. Ja. Sag mal, wie ist denn sowas? Also wie kriegt man denn so eine Quelle? Also ist da quasi, sprudelt da an dieser Stelle, so wie der Ursprung von, in der Nähe von Riedlingen ist ja auch so ein Ursprung von so einem kleinen Flüsschen, sprudelt da halt was aus der Erde und dann, wenn man Glück hat und einem gehört drumherum das Gebiet, dann darf man das auch nutzen? Wie ist das?
Ja,
darfst
so
du
ganz darüber so
was sagen?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also bei uns war das so, da gab es den Hans Wörz, hieß der hat damals festgestellt, dass auf seinem Grund und Boden, das war eine Landwirtschaft eigentlich dort in Dietenbronn, Wasser vom Berg runterkommt.
Ja.
Und da hat er sich gedacht, naja, das Wasser, das können wir in der Quelle, in den Brunnen sammeln und abfüllen und als Limonade und Tafelwasser verkaufen. Das waren so die Anfänge damals. Es ging 1928 los.
Ja.
Und das hat er dann gemacht und auch sehr gut gemacht. Und das war dann sehr lokal natürlich alles. Und im Laufe der Zeit wurde das Ganze dann etwas größer und es war immer noch Oberflächenwasser aus einem unserer Brunnen.
Ja.
Und bei Oberflächenwasser, das kennt man heute aus der Diskussion oft, da läuft man ja schon die Gefahr, dass das irgendwie Beeinträchtigungen
kontaminiert
hat.
Kontaminiert irgendwie,
ja. Nitrateinträge oder sonst irgend sowas. Und dann hat man sich in den 80er Jahren überlegt, wir sollten vielleicht etwas tiefer nach Wasser suchen. Mhm. Und dann hat man also gebohrt und ist auf ein Mineralwasservorkommen gestoßen. Das ist die heutige Lazarusquelle, also das ist das Wasser, das heute in den Flaschen abgefüllt wird. Ne? Mhm. Ja, und so einfach ist es natürlich nicht. Also man muss erst mal bohren, dann muss man das Wasser untersuchen lassen. Es gibt eine Mineral- und Tafelwasserverordnung. Die legt dann fest, was ein Mineralwasser ist, ein natürliches.
Genau.
Und es sind so ungefähr 250 Untersuchungen. Die sind geologisch, mikrobiologisch, hydrologische Untersuchungen, physikalische Untersuchungen. Naja, und am Ende, wenn das Wasser dann all dem standhält, dann darf man es als Mineralwasser anerkennen lassen. Und da spielt dann natürlich das Land noch eine Rolle, weil man muss ein Wasserrecht haben. Mhm. Und wir haben das Wasserrecht, das letzte Wasserrecht für die Lazarusquelle hatten wir 2019 für 30 Jahre beantragt. Ja. Also 30 Jahre ist unser Unternehmen erstmal gesichert.
Das ist sehr gut.
Das ist sehr gut, ja, genau.
Naja. Wisst ihr denn, wie viel Wasser in der Lazarusquelle drin ist? Also müsst ihr da auch so geologische Untersuchungen machen und sagen, okay, da ist eine Wasserblase mit, keine Ahnung, 17 Millionen Hektoliter oder sowas?
Ja, genau. Die Untersuchungen, die geben dann Rückschlüsse, wie viel da drin ist und wie viel man fördern darf.
Gibt es da auch Vorgaben?
Ja, da gibt es Vorgaben.
Du kannst nicht einfach sagen, also die machen leer.
Wir dürfen ungefähr so viel fördern, wir fördern so viel im Jahr, wie die Städte Ulm und Neu-Ulm an einem Tag Wasserverbrauch haben, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Oh mein Gott.
Und tatsächlich dürfen wir aber fast doppelt so viel fördern, weil wir die Quelle sehr behutsam bewirtschaften. Mhm. damit sie ihre Qualität einfach nicht verliert auch. Ne?
Markus, wo kommt denn das Wasser? Erste Frage, wie tief seid ihr dann jetzt runter, um auf diese Lazarusquelle zu stoßen?
Ja, wir sind auf 105 Meter Tiefe. Von dort holen wir das Wasser hoch.
Und woher kommt dieses Wasser? Ist das irgendwie seit Jahrmillionen da unten oder ist das über die letzten 50 Jahre irgendwo versickert und dahin gelandet? Entschuldige, wenn ich so blöde Fragen stelle.
Das ist eine sehr gute Frage, weil
wisst ihr das
die
überhaupt?
Sagt auch viel über die Qualität des Wassers aus. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, dass das Wasser, das heute in den Flaschen drin ist und das man heute trinkt, das kam so vor 5.500 Jahren etwa als Niederschlag auf die Erde.
5.500 Jahre?
Genau, das war, wenn man sich das so im Kopfkino vorstellt, dann kann man sich das so vorstellen, Menschen in Schwendi, Dietenbronn, mit Fellen begleitet.
Wenn es schon
mit
welche
langen,
gab.
Doch, die gab es damals, mit langen zottligen Haaren und Speeren mit Metallspitzen. Auf die Jagd gegangen, genau, so ungefähr, und haben dann, und überall waren Wälder und Wiesen natürlich. Und es gab keine Autos, keine Schornsteine, keine PFAs, TFAs und so weiter und so fort. Ne? Und das Wasser braucht also etwa 5.500 Jahre, bis es da unten ankommt und sickert also langsam durch verschiedene unterschiedliche Erd- und Gesteinsschichten durch. Mhm. Und auf dem Weg darunter wird es einmal natürlich filtriert und zum anderen nimmt es auf natürliche Weise Mineralstoffe auf. Deswegen spricht man auch von einem natürlichen Mineralwasser. Wir verändern das Mineralwasser nicht, also so wie es da unten hochkommt, so wird es auch abgefüllt. Mhm. Und die Mineralstoffe, die drin sind, die kommen eben aus diesem Sickerprozess raus, der über 5.500 Jahre geht.
Weil man dafür, ich glaube, da sind wir jetzt mal, jetzt machen wir mal Geografie, 5., 6. Klasse. Ja? Es gibt ja sozusagen die Humusschicht obendrauf, da geht es relativ schnell durch das Wasser. Mhm. Ja? Genau. Da ist aber auch die größte Verdunstungsgefahr, wenn es zu warm ist und so weiter und so fort.
Ja, das geht erst durch die Humusschicht, dann durch Geröllschichten durch. Dann,
wenn man so einen Haushub gemacht hat, um ein Haus zu bauen, sieht so ein bisschen was davon.
Ja, wir haben also von unseren Bohrungen haben wir noch die ganzen Bohrprofile da. Da kann man das heute noch schön sehen.
Die Bohrkerne sozusagen?
Ja, die sind noch da, wie die Erde da aufgebaut ist. Ja, genau.
So, und irgendwann kommt halt fast nur noch Gestein und dann muss der Bohrer ordentlich arbeiten und trotzdem sucht sich das Wasser, das kennt man ja, immer seinen Weg.
Ja klar, das
sucht sich seinen Weg. Und bewegt sich sozusagen auch.
Genau, darunter. Wir haben eine Besonderheit, so ungefähr auf 64 Meter Tiefe haben wir eine 2 Meter dicke Alpsteinschicht. Das ist tatsächlich eine richtige Gesteinsschicht und um die fließt es auch ein bisschen rum, das Wasser.
Genau. Und das hat seht ihr auch im Mineralgehalt wahrscheinlich, weil sich das ja, einen längeren Weg braucht.
Also der Mineralgehalt, der ergibt sich immer aus der Erde oder aus den Erdschichten, die vor Ort sind. Deswegen sind auch alle Mineralwässer individuell mineralisiert und haben unterschiedliche Mineralgehalte.
Das ist die Tabelle, die man auf Mineralwässern, wir haben ja hier eine kleine Auswahl, wer hat denn hier schon davon getrunken? Ich hier, einer unserer Kollegen grinst schon, das ist Deko.
Das finde ich gut, das macht nichts.
Bist du gut, oder?
Ist ja zum Trinken da.
Ja, klar. Okay. Ja. Da ist ja diese Skala drauf und da stehen dann solche Dinge wie Kalium und
Magnesium, Calcium, Hydrogen, Carbonat, alles Dinge, die nicht schlecht für den Körper sind. Ja.
Den brauchen wir ja alles.
Genau.
Ja. Wenn das 5.500 Jahre dauert. Das bedeutet, wenn der Regen jetzt bei euch in Schwendi, Dietenbronn, da in der Gegend versickert, ist ja nicht nur das, denn da, wo ihr bohrt, ist ja sozusagen offenbar eine Sammelstelle und darunter muss Gestein sein, wo das Wasser nicht mehr weiterkommt, sonst würde es sich ja dort nicht ansammeln.
Ja, genau, das ist eine Schieferschicht dann unten, ganz unten kommt eine Schieferschicht und da hält sich's.
Da hält sich's dann. Ist das auch nur Wasser hier aus der Region oder ist das auch Wasser, wo du sagst, da ist ja auch ein Gefälle von den Alpen runter, das vielleicht auch über die Alpen, über irgendwelche unterirdischen Kanäle bei euch angekommen
ist? Ja, das ist natürlich, gibt es ein Wassersystem, das Richtung Alpen geht und das fließt dort auch mit durch. Aber das Wesentliche ist dann schon hier aus unserer Region, das da runtersickert, ja.
Das heißt, der Regentropfen, der jetzt Anfang der Woche, hat es ein bisschen geregnet hier in der Region.
Könntet ihr dann 5.500 Jahren, wenn wir das abfüllen in die Flasche.
Irre. Ja. Also das, du hast ja vorhin gesagt, du bist sozusagen auch aus der Getränkebranche, in der Getränkebranche groß geworden. Als du dich anfänglich mal damit beschäftigt hast, was hat das mit dir gemacht? Solche Zeitspannen, in solchen Zeitspannen auch teilweise zu denken.
Es ist ja interessant. Meine Großeltern, die haben in Söflingen gewohnt. Und ich war so zwischen 15 und 17 jedes Jahr in den Ferien 3 Wochen bei der Ulmer Münster Brauerei und habe Ferienarbeit gemacht.
Aha.
Und da haben wir dann eben ausgefahren, Bier ausgefahren. Ja. Und das war natürlich noch ganz anders wie heute. Da musste man sehr viel Hand anlegen. Richtig. Und die großen Fässer runterhieven und so weiter.
Man sieht es dir heute noch an, dass du
stabil
gebaut bist, Junge.
Und ich glaube, das waren so die ersten Erfahrungen in dieser Branche. Damals hatte ich aber noch nicht gedacht, dass ich da mal lande irgendwie. Aber eigentlich während meines ganzen beruflichen Werdegangs habe ich immer gern an die Zeit zurückgedacht. Und man kommt ja immer wieder in Kontakt dann mit Produkten wie Bier oder Wasser und so weiter. Und das war schon ein wichtiger Punkt, ja. Aber am Ende ging das halt dann über diese Einkaufsseite und dann wird man halt mal angesprochen, ob man nicht Lust hätte, mal auf die andere Seite zu wechseln und sowas zu machen. Und da ich immer schon sehr neugierig war und gern auch neue Sachen gemacht habe, dachte ich mir, naja, so einen Mineralbrunnen zu leiten, das wäre schon mal eine schöne Aufgabe.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass Dietenbronner noch bis manchmal weit in die 70er Jahre rein, bis Ende der 70er Jahre, nicht das Tiefenwasser gehabt hat, sondern sagen wir mal, nicht oberflächlich,
Oberflächenwasser,
aber Oberflächenwasser. Aus dem Brunnen sozusagen heraus. Ja. Das ist dann logischerweise, als ihr gebohrt habt, auch eine ganz andere Qualität von Wasser dann
ganz auf einmal klar, gewesen. Ganz klar, da haben wir dann Mineralwasserqualität bekommen. Also vorher hatten wir Oberflächenwasser oder Tafelwasserqualität, sage ich jetzt mal. Ne? Wir sind auch Leitungswasserversorger in dem kleinen Örtchen Dietenbronn.
Auch?
Ja, wir haben noch einen Brunnen, der macht die Leitungswasserversorgung.
Okay.
Also wir haben unterschiedliche Brunnen mit unterschiedlichen Tiefen und unterschiedlichen Wasserherkünften. Mhm. Und die beste Qualität ist eben das Mineralwasser.
Markus, mit welcher Temperatur kommt denn das Wasser eigentlich da? Also wenn du sagst 105 Meter, hast du, habe ich mir richtig? Ich stelle mir vor, das ist nicht kalt, das ist eher warm, oder täusche ich mich
da jetzt? Das kommt mit 12, 13 Grad kommt es aus der Erde raus.
Ja. Ich hätte es jetzt noch wärmer gedacht, aber 12, 13 Grad ist trotzdem relativ. Und dann ist das ja so ein Prozess, also du hast ja vorhin gesagt, das wird genau analysiert. Ist denn da irgendwas Lebendes, Lebendiges drin, wenn das von unten nach oben kommt? Oder kann da nichts mehr Lebendes drin sein?
Nee, da ist nichts Lebendes drin. Oder man sagt ja immer, Wasser ist lebendig, klar, weil es Mineralstoffe hat und so weiter. Nee, man muss sich das so vorstellen. Das kommt eigentlich sehr klar raus. Und man darf eigentlich 3 Dinge darf man tun mit natürlichem Mineralwasser. Und man darf es entschwefeln. Mhm. Entschwefeln deshalb, weil da unten tief in der Erde, da sind auch Schwefelschichten drin. Mhm. Und das riecht jetzt nicht so gut oder das ist nicht so schön, wenn das drin ist. Das darf man also rausnehmen. Das läuft über einen Oxidator. Da wird das Schwefel mit Sauerstoff gebunden und dann entfleucht das Gas. Mhm. Dann darf man das Wasser filtern durch Sandfilter. Mhm. Einfach deswegen, weil natürlich kleine Restbestände von der Erde drin sind und die sollten ja nicht im Getränk drin sein. Ja. Ja, das kann man sich wie beim Poolfilter vorstellen. Das läuft einfach durch Sand durch und dann ist es soweit fertig zum Abfüllen und dann davon noch Kohlensäure dazufügen, weil wir es ja heute gewöhnt sind, Wasser oder Mineralwasser auch mit unterschiedlichen Kohlensäuregehalten zu trinken. Mhm. Und mehr darf man nicht. Also man darf es nicht behandeln, man darf keine Mineralien zusetzen. Mhm. Das ist verboten.
Das heißt, sorry, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, aber du hast ja bestimmt mal quasi dran gerochen, wenn es aus der Erde kommt, das Wasser.
Ja,
dann riecht es schon leicht schwefelig?
Nee,
gar nicht.
Das kann man sich so nicht vorstellen. Den Schwefel riecht man im Wasser eigentlich fast gar nicht oder gar nicht.
Erst wenn er quasi...
Das, nur wenn das mit Sauerstoff... wenn der Sauerstoff auf das Wasser trifft, dann entwickelt sich das Gas, Schwefeldioxid.
Mhm, genau.
Und das riecht man dann manchmal, mal stärker und mal weniger stark. Und das ist eben die Natürlichkeit auch des Wassers oder der Gesteinsschichten. Manchmal kommt ein bisschen mehr hoch und manchmal weniger.
Mehr hoch, wie kriegt ihr das dann? Also wie drückt ihr Luft rein und dann sorgt ihr für Unterdruck und das Wasser kommt raus? Oder ist das so immer so ein kleiner Schopf?
Das Wasser läuft durch Edelstahlrohre,
ja,
und kommt dann in einen großen Behälter. Und in diesem Behälter kommt ein Luftstrom, also ein Sauerstoffstrom,
das heißt, auf das Wasser. Das heißt, ihr habt ein riesen Ansauggebläse, um das Wasser rauszusaugen?
Nee, das ist nur eine Pumpe. Die Pumpe pumpt es raus und dann läuft es durch die Leitungen und dann bläst man Sauerstoff drauf.
Ja.
Und dann... kommt mal ein bisschen Schwefeldioxid raus oder mal weniger.
Ja. Macht ihr sowas wie so einen Tag der offenen Tür, wo man auch, oder Tag der offenen Produktion, wo man bei euch mal so ein bisschen auch behind the
scenes gucken kann? Ja, wir bieten Betriebsführungen an.
Mhm.
Meistens so ab 10 Leuten machen wir das und dann halt zwischen Montag und Donnerstag in der Regel so. Das dauert immer so 2 Stunden etwa. Da machen wir eine Betriebsführung, da darf man auch durch die Produktion, durch die Füllerei und durchs Lager und so weiter gehen. Und da kann man sich den ganzen Prozess anschauen, ja. Also von der Quelle bis zur abgefüllten Kiste, ja.
Nun ist ja euer Portfolio, euer Produktsegment, das ihr habt, oder Sortiment, so rum, euer Produktsortiment, nicht nur Mineralwasser, sondern ihr habt inzwischen eine gigantische Produktlinie. Wer mal in einem Getränkemarkt seines Vertrauens war, sieht, also wenn Dietenbronner, dann gibt es auch relativ viel. Ist das auch alles dann erst später entstanden, nachdem ihr die Mineralwasser gehoben habt, dass ihr gesagt habt, nur Mineralwasser bringt es dann auch nicht. Man kann auch Limonaden machen, man kann Spezi, also einen Cola-Orangen-Mix machen, man kann...
Ja, also das ist der kleinere Sortimentsteil bei uns. Wir machen etwa zu 75-80% Mineralwasser, vertreiben wir. Und der Rest sind dann Softgetränke. Angefangen hat es ja mit Softgetränken. Das war ja damals so Zitronenlimonade.
Aber eben mit anderem Wasser.
Ja, genau. Und heute macht man natürlich Schorlen, Limonaden, Fruchtsaftgetränke.
ISO-Getränke,
ja. Alles. Also alles Mögliche, ja, genau. Aber es ist natürlich sehr aufwendig und wie immer, da gibt es ja das Pareto-Prinzip, das besagt, mit 80% unserer Produkte haben wir wenig Aufwand und die verkaufen sich einfach. Und mit 20% der Produkte haben wir viel Aufwand. Da wird es dann ein bisschen schwieriger, ja. Aber das ist wie in jedem Unternehmen oder in jedem Handelsbetrieb auch oder so der Fall. Ne?
Aber lass uns mal offen sprechen. Also ein Produkt wie eures ist ja schon auch, die Kaufentscheidung der Kunden liegt ja auch, weil es regional, lokal von ihr ist. Also wenn ihr sagt das ja auch, macht ja auch glücklicherweise bei uns Werbung, das darf man ruhig auch mal sagen. Ein gutes Produkt kann man auch mal nach vorne stellen. Dann legt ihr ja auch Wert zu sagen, von wo ihr kommt, von wo das Wasser kommt, dass das eben von hier ist und nicht aus irgendeiner, was auch immer, vermeintlichen Oberflächen.
Ja, das ist auch so unsere Strategie ein bisschen. Also wir haben so 4 Säulen, die wir haben. Das eine Thema ist die Regionalität. Das heißt, wir legen sehr viel Wert drauf, dass unsere Produkte von uns direkt nur in einem bestimmten Umkreis, das sind so etwa 100 Kilometer, vertrieben werden. Mhm. Das meiste, das läuft eigentlich so in dem Kerngebiet auch, zwischen Memmingen, Biberach, Ulm, Günzburg, so in der Region. Deswegen passt die Radiowerbung auch sehr gut bei euch.
Bin ich voll deiner Meinung, genau. Kann ich nur bestätigen.
Also das ist schon sehr wichtig. Wir freuen uns natürlich, auch wenn darüber hinaus mal ein Dietenbronner zu sehen ist, aber das läuft dann meistens über irgendwelche Getränkehändler, die das dann bei uns abholen.
Genau. Ja.
Das Zweite, was uns sehr wichtig ist, das ist die Nachhaltigkeit eigentlich. Wir haben ein Naturprodukt, natürliches Mineralwasser. Und nur solange es diesem Wasservorkommen und dem Wasser gut geht, geht es uns als Unternehmen natürlich und auch der Gesellschaft, die das konsumiert, natürlich gut. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, deswegen haben wir uns auch klimaneutral stellen lassen. Mhm. Und alles andere, was mit unserem Produkt an sich verbunden ist, wie Verpackung, Transportmöglichkeiten und so weiter, das zahlt eigentlich alles auf dieses Thema mit ein. Mhm. Also die Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiger Punkt, auch die Natur zu schützen. Ein dritter wichtiger Punkt ist das Thema Gesundheit. Mineralwasser, Wasser, das weiß inzwischen fast jeder. Man sollte so 2 Liter schon am Tag trinken. Mhm. Jetzt haben wir ein Produkt, da ist kein Alkohol drin, das ist vegan, das hat Mineralstoffe, also was will man mehr, um sich gesund zu ernähren? Deswegen spielt das Thema Gesundheit für uns auch eine wichtige Rolle, mit den Mineralstoffen Calcium, Magnesium, Hydrogencarbonat, die tun dem Körper gut. Jedes hat eine Funktion, wo der Körper braucht eigentlich. Ja, und die vierte Säule ist eigentlich die Ehrlichkeit gegenüber unseren Lieferanten, Kunden und natürlich den Mitarbeitern. Wir legen schon Wert darauf, dass wir Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe und einfach nach einem ehrlichen Prinzip auch machen. Ja.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben 42 haben wir
momentan. Ja, wow. Ja.
42
Mitarbeiter. Sogar noch mehr als bei Donau 3FM. Da muss ich noch ein bisschen aufbauen. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Also ich bin ja, wie gesagt, ein Neigeschmeckter, wie man. Ich spreche es nur nicht so toll aus. Und bin schon eigentlich immer, meine Frau und ich, wir sind schon immer also Mehrwegnutzer gewesen. Und als wir dann zum ersten Mal hier in Biberach in die Getränkeabteilung oder in den Getränkemarkt gegangen sind, dann haben wir halt dieses Dietenbronner da stehen sehen. Und ich als alter Handelsmann drehe immer erstmal, wo kommt denn das her?
Ja, genau.
Und dann stand da halt Schwendi Dietenbronner. Da dachte ich, Mensch, das ist ja hier aus der Region, das ist ja cool. Da gibt es eine Quelle und so richtig Mineralwasser. Also das von meiner Frau, meinen Kindern, ist übrigens das mit dem zartrosa Deckel. Wir trinken am liebsten stilles Wasser.
Ja, da seid ihr gut im Trend. Stilles Wasser oder Wasser ohne Kohlensäure wächst die letzten Jahre sehr stark. Ja. Mhm.
Das heißt, dieser Trend mit dem kohlensäureversetzten Wasser, Sprudel von, ist ein bisschen rückläufig dafür oder stagniert vielleicht. Aber das wächst.
Das doch. Wächst, ja,
ja, genau. Ja. Und mit den mit Geschmack, also es gibt ja jetzt Wasser, wo so ein Tropfengeschmack drin ist, habe ich mir. Ja, ist genau. Nicht so meins, muss ich zugeben, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die das sehr mögen. Mhm. Dann gibt es die klassischen Limonaden. Mhm. Da bin ich schon wieder eher bei euch. Ja. Also euer Cola-Orange-Mix ist auch meins. Ja. Eure Apfelschorle ist auch meins. Da bin ich auch dabei.
Ja.
Meine Tochter mag euer ISO-Getränk. Also, wir holen immer eine Mischkiste.
Ja. Das ist gut, ja.
Klassiker, ne? Das kennst du auch.
Also, ja, klar. Also, das sind die.
Ah, der Worms hat wieder eine Kiste gekauft.
Ja, genau. Das ist, der hat wieder einen Cola-Mix gekauft. Das ist super, genau. Ja, das sind so die Klassiker eigentlich, die laufen im Softbereich, im Softgetränkebereich ganz gut eigentlich, das muss man sagen. Und dann gibt es immer wieder Randbereiche, die man immer wieder mal ausprobiert, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Also es gibt sogar die Cola aus Schwaben, Dietenbrunner Cola aus Schwaben. Ja. Also das ist so der Gag an der Sache. Die Cola aus Schwaben.
Die Cola, ja.
Die haben wir jetzt seit 2-3 Jahren am Markt. Das ist noch überschaubar. Das kann noch ein bisschen wachsen, das Kind.
Dann machen wir jetzt an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, also einfach mal in den nächsten Getränkemarkt gehen und dort mal die Cola, heißt es, ja?
Nachfragen.
Nachfragen.
Nach der Dietenbrunner Cola, genau.
Ja, Dietenbrunner Cola.
Und dann muss der Händler die ja hertun.
Ja, dann muss er sie auch holen.
Genau.
Ja. Okay, nee, die Cola.
Genau.
Ist ein schwieriger Markt, wenn du ehrlich bist, oder? Weil
der Cola ist sehr schwierig.
Und weil der Marktführer da schon ordentlich
reinbrettert. Ja, genau. Also ich kenne das ja seit vielen, vielen Jahren, das Thema. Und das war immer ein Wunsch unserer Mitarbeiter, eine Cola zu haben. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen eine Cola.
Da musst du trotzdem als Geschäftsführer ja immer ein bisschen auf die Zahlen gucken.
Ja, klar.
Aber das ist eine Milchkalkulation. Du weißt halt, okay.
Ja, man muss auch Geduld haben mit Produkten natürlich. Wir haben auch zum Beispiel ein schönes Projekt, eine naturtrübe Apfelschorle mit der Fruchtsaftkälterei bei uns aus Schwendi, der Fruchtsaftkälterei Weckemann. Dort beziehen wir den Apfeldirektsaft und machen dann die Apfelschorle draus. Das ist auch ein nicht das Massengeschäft, aber ich mag eigentlich diese regionalen Kooperationen sehr gern. Genau.
Müsst ihr denn als Mineralbrunnen jeden Trend, der da irgendwo daherkommt, mitmachen oder setzt ihr euch im Team zusammen und sagt, es läuft ja wieder so eine TikTok-Geschichte, wo sie alle das und das machen, müssen wir es auch machen?
Nee, wir müssen es natürlich nicht, aber auf der anderen Seite verlangt der Kunde natürlich auch mal, dass man mal irgendwas Neues dann bringt. Das heißt, wir überarbeiten unser Sortiment schon jährlich, sage ich jetzt mal, und nehmen langsam Dreher raus und dafür kommt dann mal wieder ein neues Produkt rein. Ja.
Das wollte ich dich gerade fragen. Also irgendwann musst du ja auch als Geschäftsführer sagen, okay, ich schaue mir jetzt die Zahlen seit 2-3 Jahren an. Wir haben alles versucht, aber das ist jetzt ein Artikel, der funktioniert nicht. Dann müsst ihr auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen und sagen, den gibt es jetzt halt nicht mehr.
Genau.
Ja. Und meistens trifft es dann genau die treuen Käufer, die es noch regelmäßig gekauft haben und die schreiben dir dann eine böse Mail.
Das ist genau das Schwierige an der Sache, aber da muss man standhaft und hart bleiben und natürlich auch argumentieren, warum haben wir das Produkt rausgenommen aus dem Sortiment. Ne? Ja. Und dafür gibt es jetzt was Neues und das kann der Kunde ja dann mal probieren wenigstens. Ja.
Aber das Verhältnis, hast du ja selber gesagt, ist ja 80-20. Also 80% macht ihr quasi mit dem Mineralwasser. Verkauft sich denn das Classic, also das klassische Sprudel, wo richtig noch Kohlensäure drin ist, auch ein bisschen weniger als Medium schon? Oder,
ja, unser stärkster Artikel ist das Medium, nach wie vor. Am stärksten wachsen tut naturell. Und das Klassik, das stagniert so ein bisschen vom Absatz. Ja.
Was ich mich sofort gefragt habe, als ich zum ersten Mal deine Glasflasche, wir sind Glasflaschenkäufer, muss ich dazu sagen, warum ihr euch für diese Flaschenform entschieden habt, die ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich.
Ja, so außergewöhnlich eigentlich nicht. Also bei den Glasflaschen verwenden wir Poolglasflaschen. Das heißt, es sind Glasflaschen, die von mehreren Mineralbrunnen zusammen über eine Genossenschaft bezogen werden. Das hat einfach den Vorteil, dass man mehr Masse im Einkauf generieren kann und die Flaschen immer verfügbar sind. Ne? Unser stärkstes Produkt, das ist die klassische Brunnenflasche heißt die, mit diesen Perlen, die man schon lange kennt.
Die 05er, genau.
Und das ist eine Mehrwegglasflasche, also die wird so ungefähr, oder was heißt ungefähr, im Durchschnitt wird sie 50 Mal befüllt.
Oh, das ist viel.
Ja, und dann irgendwann wird mal festgestellt, dass sie nicht mehr so richtig funktionsfähig ist und dann wird sie ausgemustert. Kommt in Scherbencontainer und dann nach Bad Würzach zur Glasfertigung bei der Veralia wieder, wird sie wieder zu einer Flasche gefertigt.
So, ne? Genau, wird
dann ein Vorteil von uns ist, wir sind da relativ nah dran. Wir haben also einen dichten Bezugsweg. Ne? Und dann gibt es die neueren Poolflaschen und das sind die, die du meinst, die Halbliterflaschen zum Beispiel. Die sehen halt etwas moderner aus und schicker vielleicht. Mhm. Und ja, so entwickelt sich eine Branche weiter halt dann. Ja.
Ist der Pool, von dem du gerade sprichst, ist der auf Baden-Württemberg begrenzt, auf Baden-Württemberg-Bayern begrenzt oder geht er bis hoch in den Norden?
Ja, der geht bis hoch in den Norden, also der ist in ganz Deutschland, der Pool, wobei es immer mehr Mineralbrunnen gibt, die aus diesem Pool aussteigen, leider, und dann auf eine Individualglasflasche
rübergehen.
Ich halte nicht viel davon, deswegen nutzen wir natürlich auch die Poolflaschen. Also,
das ist nicht so nachhaltig, wie du vorhin gesagt hast.
Es ist nicht so nachhaltig.
Wenn jeder eine individuelle Flasche macht.
Ja, man muss sich das so vorstellen. Also wenn wir eine Flasche füllen und etikettieren, dann kommt die zum Handel und zum Endverbraucher raus. Und der Endverbraucher, der stellt dann vielleicht nicht mehr alle 12 Flaschen in die Kiste rein oder kauft mal so eine Flasche im Supermarkt. Jedenfalls kommen dann bei uns am Ende wieder im Mineralbrunnen ganz unterschiedliche Flaschen zurück. Also das sind dann die sogenannten Individualglasflaschen. Die kennt man von großen bekannten Brunnen in Deutschland. Und die müssen wir dann aussortieren, weil die bei uns nicht befüllt werden können. Oder etikettiert werden können auch. Ja, im Normalfall sammelt man die Flaschen und bringt die dann einmal im Monat zum Flaschensortierer. Das sind so Firmen, die tun dann einzelne Flaschen wieder in die Kisten der entsprechenden Mineralbrunnen sortieren und fahren die dann dort wieder zurück.
Nein, Markus.
Das ist schon sehr aufwendig.
Sag jetzt nicht, dass da Leute sitzen.
das ist so schon machen. So, ja, genau.
Nein.
Ja. Also das heißt, es gibt dann große Mineralbrunnen, nur mal als Beispiel, da kommt die Flasche zu uns, wird bei uns aussortiert, dann muss sie zum Flaschensortierer, der sitzt in dem Fall in Thüringen. Geht dann die Flasche wieder in der richtigen Kiste an die Salzburger Grenze oder in die Eifel oder sonst irgendwo hin. Mhm. Also sehr viel Strecke, sehr viel Weg, sehr, sehr kostenaufwendig und das lohnt sich nicht. Und mit der Poolflasche, da haben wir immer den kürzesten Weg eigentlich von Verbraucher zur Wiederbefüllung, weil uns interessiert ja jetzt nicht, ob dort ein Etikett des Wettbewerbers drauf ist. Das wird bei uns abgelöst in der Waschmaschine und dann wird die Flasche befüllt und unser Etikett kommt drauf. Und das ist eigentlich für die Umwelt das Beste und auch betriebswirtschaftlich das Beste.
Sitzt du denn da auch als Geschäftsführer in so einem nationalen Gremium irgendwie mit drin, wo du dich auch stark machen kannst und sagen kannst, Leute, ist ja toll, eure Flasche da aus Holzner und so, ne? Mhm. Aber das ist doch nicht zielführend. Es wär doch viel besser, wenn wir alle dieselbe Flasche hätten und halt jeder mit seinem Etikett da überzeugen könnten.
Ja, natürlich. Also natürlich sitzen wir da drin. Wir sind auch Gesellschafter an so einem Gremium. Und tauschen uns auch aus, auch mit diesen Mineralbrunnen natürlich. Aber am Ende hat natürlich jeder seine eigene Strategie. Und bei manchen Mineralbrunnen, da siegt die Technik oder der Kaufmann im Unternehmen. Und bei manchen siegt das Marketing vielleicht. Mhm. Ja. Also das ist ja klar, das ist wie überall in der Wirtschaft. Es gibt solche und solche Strategien. Und jeder muss natürlich schauen, dass er den Weg nimmt, der am besten zu einem passt.
Die großen Mineralbrunnen gehören ja dann meistens auch wieder noch zu größeren Konzernen dahinter.
Richtig, ja.
Also Nestle, genau. Unilever und so weiter und so fort.
Ja.
Du kannst mir auch die Antwort verweigern, aber ich glaube, dass das für so ein mittelständisches Unternehmen wie deines oder wie eures nicht so leicht ist gegen diese Großen, die zu bestehen. Zwar lokal ja, aber deswegen habt ihr euch wahrscheinlich auch fokussiert und sagt, wir wollen gar nicht so bis nach München rein, wir wollen gar nicht bis über...
Ja. Also wir wollen uns natürlich über diese Regionalität profilieren, über die kurzen Wege, über den Bekanntheitsgrad in der Region, über die gute Qualität unseres Mineralwassers, die wirklich sehr gut ist. Mhm. Kämpfen natürlich in diesem Haifischbecken am Markt gegen alle möglichen Marken, die von weiter her, von weniger weiter her kommen und müssen uns da behaupten. Also in der Fußballsprache sind wir die Abwehrspieler, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ab und zu spielen wir mal einen genialen Pass nach vorne und machen dann wieder ein Tor halt. Ne? Ja.
Du, sehr gut, einen öffnenden Pass, wie man so schön in der Fachsprache
genau.
sagt.
Ja.
Was hältst du von PET?
Ich finde PET eigentlich eine sehr gute Verpackung. Leider ist da nicht genügend Information, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, das muss man schon sagen. Also wir haben PET-Flaschen, wir haben nicht nur Glasflaschen, wir haben auch PET-Flaschen, ja, die wir im Kreislauf führen. Und das funktioniert so, das ist ein System, das heißt ein PET-Cycle heißt das. Das nutzen auch einige Mineralbrunnen in Deutschland. Und in diesem System wird die PET-Flasche in der Kiste verkauft, kommt in der Regel auch in der Kiste wieder zurück, mhm, und wird dann bei uns gepresst zu Ballen. Und diese Ballen, die werden dorthin transportiert, wo unsere Rohlinge, also das ist das Material, das sieht aus wie ein Reagenzglas, mhm, aus diesen Rohlingen werden die Flaschen bei uns im Betrieb wieder geblasen. Und unser Lieferant für die Rohlinge, der kriegt also diesen gepressten Ballen, stückelt das alles auseinander und nimmt dann das PET der Flasche wieder als Granulat und schmilzt es zum Rohling. Das heißt also, die Flasche, die bei uns abgegeben wird und als Ballen verpresst wird, die kommt als Rohling wieder zu uns zurück und wird dann wieder zu einer Flasche geblasen. Also das ist ein optimaler Kreislauf, Wertstoffkreislauf, mhm, eigentlich. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Verpackungsart.
Mhm. Ich habe noch eine schwierige Frage und auch da kannst du die Antwort verweigern. Warum ist Dietenbronner nicht im Discount?
Naja, also
Du hast
eine Vita, bei einem großen Lebensmittelhändler war,
ja,
oder bei mehreren sogar, ja, genau. Nun ist es natürlich so, wenn man so als kleiner mittelständischer Betrieb kommt und dann gibt es dort ja auch die Jahresgespräche, mhm, und so weiter und ich sage das immer ein bisschen flapsig. Ich ziehe dann halt immer meine Ritterrüstung an und gehe dort ins Gespräch und wir einigen uns auch immer ganz gut dann. Und wir sind tatsächlich in einem Discounter, netto.
Du hast recht.
Und
Edeka-Gruppe, muss man an der Stelle mal sagen.
Edeka-Gruppe, genau, dort sind wir vertreten.
Das heißt, dort seid ihr aber wahrscheinlich im Mehrwegbereich.
Ja, manchmal auch im PET-Bereich.
Genau. Mhm.
Also da sind wir durchaus,
stimmt,
drin, aber wir sind nicht bei den ganz Großen vertreten. Ja.
Mhm.
Das sind wir nicht. Und unser...
Würdest du, lass uns mal drei Namen nennen, würdest du auch als Geschäftsführer, auch wenn es harte Verhandlungen sind, das wissen wir beide, bei den Kollegen von Aldi, bei den Kollegen von Lidl und bei Kollegen von Kaufland rein, bei Kaufland bist du, glaube ich, mit der Mehrwegware
drin. Ja. Ne? Genau, da sind wir drin, ja. Ja, natürlich. Das ist ja immer eine Frage, ob man auch den Wert seiner Ware dann bezahlt bekommt. Mhm. Und wenn das der Fall ist, warum nicht? Ne? Wir haben schon eine Prämisse, dass wir möglichst gern das dann auch direkt liefern möchten, entweder auf ein Lager oder direkt in die Märkte rein.
Mhm.
Also das schon, weil ich glaube, der direkte Kontakt zum Kunden ist sehr wichtig, heute immer noch. Und man kann darüber auch viel bewirken.
Und ansonsten sprichst du hier in der Gegend wahrscheinlich mit der Familie Finkbeiner.
Auch, ja,
mit
natürlich.
Mit den Kollegen im Allgäu von Fristo.
Ja, genau. Ja.
So der klassische, ja, mit den Kollegen von der Rahn-Tankstelle. Die haben ja auch ein gutes Vertriebsnetz,
ja,
inzwischen.
Genau, ja.
Machst du die Gespräche selber? Hast du einen Vertrieb Das Mensch, der...
Ja, wir haben natürlich Vertriebsmenschen, die für unsere Marke tätig sind und dort auch die Gespräche führen. Und ja, wie das halt bei so einem Mittelständler klassisch ist, wie bei uns, die ganz Großen, die muss ich dann schon selber machen. Mhm. Also da finde ich, das gehört sich auch, dass ich hier zu den regionalen Getränkehändlern vor Ort auch selber hingehe dann, ja.
Gibt es irgendeinen Trend im Bereich Mineralwasser, Mineralwasserbrunnen, der jetzt bald kommen wird, den du unseren Hörern und Zuhörern schon mal ankündigen wirst, wo du sagst, das ist das nächste kommende Ding und das wird demnächst überall in den Getränke- und namhaften Supermärkten stehen und das wird jeder haben wollen?
Das sehe ich jetzt eigentlich momentan nichts. Mhm. Ich meine, aus Mineralwasser, das kann ich verändern, indem ich mehr oder weniger Kohlensäure reinmache oder indem ich einen Tropfen Geschmack reinmache zum Beispiel. Das ist so ein Trend, der läuft gerade ein bisschen, Mineralwasser mit Geschmack, aber ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist so ein richtiger Brecher natürlich. So, dann haben wir im Limonadenbereich ist der Trend zuckerfreie Limonaden. Da sind wir auch dabei, dass wir uns da ein bisschen noch intensiver beschäftigen. Wir haben zwar sowas im Sortiment, aber vielleicht bauen wir da nochmal eine Sorte dazu.
Mit was arbeitet ihr da? Da muss man ja auch mit den Süßungsmitteln ein bisschen aufpassen, was man da genau nimmt. Ne? Da
ist ja, das auch ist in der Regel ist das Süßstoff, sind das Süßstoffe. Ja,
genau. Ja, also es ist ein traditionelles Produkt, weil es eben 5500 Jahre alt ist, wenn man so will.
Ja, genau. Ja,
ihr macht unheimlich viel da draus, aber am Ende ist es ein Wasser und eine Limonade. Und man kann dann auch die Welt nicht so mega neu erfinden. Ab und zu mal gibt es eine Geschmacksrichtung, die jetzt gerade irgendwie durchbrennt. Mhm. Aber so ganz neu...
Nee, es ist ja...
Dubai-Wasser.
Ja, genau.
Schmeckt nach Dubai.
Schmeckt nach Dubai, nach Wüste vielleicht oder so, ich weiß
aber
nicht.
Aber so ein Hype wäre da mal irgendwie cool, oder?
Ja, klar. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nicht unser Ding, weil wir ja regional tätig sind. Und ich meine, der große Vorteil ist einfach, dass Mineralwasser sicher verschlossen in der Flasche drin steckt. Und die Produkte werden ja bei uns auch im Betrieb durch ein Labor, wird jede Charge überprüft, ob sie in Ordnung ist. Und dann wird sie erst freigegeben für den Verkauf. Das ist vielleicht schon ein Thema, wo man bei Mineralwasser nochmal hervorheben muss. Es sind sehr gute Qualitäten. Und warum soll ich eine gute Qualität nicht für meinen Körper investieren und andere Qualitäten vielleicht eher für die Hygiene oder wie auch immer? Die Frage muss man sich sicherlich mal stellen. Also das ist ein Thema im Mineralwasserverkauf, das nicht immer ganz einfach ist. Aber am Ende macht es in unserer Region Spaß. Ob das jetzt die Familie Finkbeiner ist oder die Fristo Getränkemärkte oder mittelständische Getränkehändler hier bei uns in der Region. Oft werden die Geschäfte natürlich auch über die Beziehungen gemacht und über die gegenseitige Wertschätzung. Und dann kann man auch erfolgreich am Markt tätig sein mit seinen Produkten und muss nicht jeden Trend immer mitmachen.
Seid ihr Ausbildungsbetrieb? Also kann man bei euch Mineralbrunnenmeister oder welche Ausbildungsberufe macht ihr?
Ja, wir sind schon Ausbildungsbetrieb. Also wir bilden aus im kaufmännischen Bereich. Mhm. Wir bilden aus im logistischen Bereich, also Fachkraft für Lagerwirtschaft heißt der Ausbildungsberuf. Und wir bilden aus in der Abfüllerei, das sind dann Fachkräfte für Lebensmitteltechnik. Mhm. Das sind die Ausbildungsberufe, die klassisch bei uns im Mineralbrunnen eigentlich angewandt werden. Ja.
Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist die Produktion selber weitestgehend mal maschinisiert oder also so ein...
Ja, ja, klar. Also wir haben einen hohen Automatisierungsgrad. unsere...
Das heißt, ihr braucht aber auf jeden Fall noch Schlosser, die die Maschinen alle im
Ja, natürlich. Schwung also die Leute, die bei uns arbeiten, das sind schon auch so ein paar Bastler dabei und Schlosser und sowas, die also einen Schraubenzieher oder einen Schlüssel in die Hand nehmen können. Das braucht man. Man braucht in so einem Betrieb auch jemanden, der sich elektrisch ein bisschen auskennt, also Elektriker. Das haben wir alles, das ist schon wichtig. Aber an sich, die Abfüllung, die läuft sehr, sehr automatisiert. Also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da die Leute die Flaschen irgendwo hinstellen und dann wird was abgefüllt, sondern das wird in schnellen, hohen Mengen abgefüllt. Also wir füllen 30.000 Flaschen in der Stunde ab.
30.000?
Im Glasbereich, ja. Und dann kann man sich das ein bisschen vorstellen, dass man da nicht manuell arbeitet, sondern dass das automatisch geht. Ja.
Füllt ihr 24/7 ab? Also
Nee. Wir füllen in der Regel einschichtig ab. Mhm. Im Sommer wird es auch mal zweischichtig, in manchen Bereichen, wenn es hoch hergeht, aber in der Regel einschichtig. Wir haben das Glück, dass der Absatz, also wir machen 65% Glas und 35% PET, dass das so auf die Maschinenschnelligkeit in den jeweiligen Bereichen ganz gut angepasst ist. Und insofern können wir einschichtig PET abfüllen und einschichtig Glas abfüllen. Und wenn Not am Mann ist, dann setzen wir einfach eine Schicht oben drauf. Das geht ganz gut, ja.
Ich habe vorhin so ein bisschen was rausgehört, so eine leichte Kritik auch am Endkonsumenten, wenn der seine Flaschen, seine Leergutflaschen wieder zurückbringt. Ich glaube, ich nehme es dir mal ab jetzt, Markus, und ich halte jetzt mal ein Plädoyer dafür, dass man doch bitte, wenn es irgendwie möglich ist, mal genau schaut, wenn man die Dietenbronner Kiste wieder zurückgibt, ob dann auch wirklich Dietenbronner Flaschen drin sind, also bei 05 zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ich glaube, ihr habt keine grünen Flaschen.
Nee.
Ja, also auch in der Dietenbronner Kiste haben wir jetzt eine grüne Flasche, die wäre da auch nicht so richtig. Ne?
Die sortieren wir aus, ja.
Genau. Ja, genau. Ja, ja. Also es wäre schon schön, das würde euch schon auch ein bisschen Arbeit abnehmen. Und das Thema Nachhaltigkeit, was du vorhin mal angesprochen hast, dass ihr eben nicht... Irgendwie. Was? Einmal die Woche hast du gesagt, müsste ein LKW
also dorthin fahren, genau.
Ja.
Das ist natürlich kompliziert, das ist klar. Aber deswegen, ich kann ja nur appellieren, jetzt nicht nur, weil wir ein regionaler Betrieb sind. Ich glaube, das gilt auch für andere Lebensmittel oder Lebensmittelhersteller. Wenn ein Konsument stärker aus der Region konsumiert, dann tut er automatisch was für die Wirtschaftlichkeit und Richtig. Automatisch was für die Nachhaltigkeit eigentlich. Mhm. Und ich glaube, einfacher geht's eigentlich nicht. Und wenn er alle Flaschen wieder reinstellt, klar, dann zahlen wir nicht umsonst Pfand aus an den Händler, weil wir kontrollieren natürlich nicht jede Kiste, wenn sie angeliefert wird.
Ach, macht ihr nicht?
Nee, das machen wir nicht. Mhm. Aber sollte man vielleicht.
Mit KI mal. Geht das jetzt vielleicht.
Ja, genau. Nee, also natürlich vereinfacht das Ganze. Ja. Mhm. Aber ich meine, jeder Konsument ist am Ende oder jeder Kunde ist frei in dem, was er tut und wie er agiert. Das müssen wir auch akzeptieren und das akzeptieren wir auch. Und unsere Aufgabe ist, den Prozess so zu gestalten, dass er möglichst einfach für uns durchläuft. Ja.
Wird es im Sommer eigentlich bei euch mal ein bisschen tighter, was so den Arbeitspensum angeht, wenn die Leute durchbekommen?
Auf alle Fälle.
Oder produziert ihr immer für den Sommer auf Vorrat und habt es dann halt da? Oder?
Ja, natürlich schauen wir, dass
wir... Du hast ja nicht ewig Lagerflächen da hinten in Dietenbronn. Ich habe eine schöne Ecke dort, das weiß ich, aber...
Also klar, wir haben auch ein Lager, aber wir haben auch einen Saisonbetrieb, das muss man schon sagen. Also der November, das war jetzt für uns schon ein Monat, wo man auch mal ausschnaufen kann und Überstunden abbauen kann. Dezember zieht jetzt wieder ein bisschen an, dann wird der Januar, Februar, das sind die schwächeren Monate und dann geht es schon wieder los ein bisschen in die Saison. Und im Sommer, also dann in dem Juni, Juli, August, das sind dann schon Monate, da läuft es dann richtig und da verlangen, also da verlangen wir auch unseren Mitarbeitern Überstunden ab und die machen dort auch glücklicherweise gut mit. Und wie gesagt, im Herbst nimmt die Saison dann wieder ab und dann wird es einfacher und wir schauen halt, dass wir zu Saisonbeginn das Lager richtig voll haben und dann immer nur drauf produzieren müssen. Besorgen uns die Kisten, weil das war ja bei vielen Wettbewerbern immer ein Problem in der Vergangenheit, bei uns jetzt weniger, so dass wir immer lieferfähig sind. Und das gehört ja auch mit so einer ehrlichen und so einer guten Kundenbeziehung dazu, dass wir unsere Ware auch fertigstellen, damit sie ausgeliefert werden kann und verkauft werden kann im Handel.
Eure 07er Flaschenkiste, die ist was Besonderes mit diesem Griff dazwischen, oder? Oder ist das auch Pool?
Das ist auch tatsächlich, ist tatsächlich ein Poolgebinde, also so, eine Poolkiste, okay. Ja. Die aber nicht häufig angewandt wird. Ja. Insofern ist es schon aber etwas Besonderes. Aber sehr praktisch
mit dem Griff da in der Mitte.
Ja, finde ich auch, ja. Und für die Leute, die im Transportgewerbe arbeiten, die Kisten, die passen auf eine Europalette, ja. Ganz passend drauf, da verrutscht nichts. Also alles gut durchdacht. Ja.
Perfekt. Doch. Perfekt. Lieber Markus, ich könnte mit dir, also erstens, weil ein super Typ ist und echt viel zu erzählen hat. Wir könnten jetzt noch 2 Stunden reden. Und ich glaube, die Menschen da draußen und auch dann würden uns auch weiter zuhören. Ja. Immer wenn ich rede, würden sie so langsam wegnicken, aber bei dir nicht. Aber ich glaube, dass wir vielleicht nochmal irgendwann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt unser Gespräch nochmal aufgreifen, aber dass wir jetzt für heute sagen, es war schön, aber auch was Schönes muss man ein Ende haben.
Nee, gerne. Also mich hat es sehr gefreut. War ein sehr schönes Gespräch. Ja.
Ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast, wo ihr herkommt, wie sich Dietenbronner entwickelt hat, was euch wichtig ist und warum es wichtig ist, auch den lokalen Unternehmen wie euch zu unterstützen mit seinem Kauf, mit seiner Kaufentscheidung. Mhm. Das finde ich... hast du heute nochmal sehr klar herausgestellt, warum das so wichtig ist. Und ich danke dir wahnsinnig, dass du heute da warst und danke für deine Zeit.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ja?
Sehr, sehr gerne. Alles Gute für dich.
Danke.
Für dich und deine Geschäfte. Ciao.
Ciao.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3